Ja, die Predigt, die Friedhelm uns heute halten wird, steht unter der großen Überschrift Gnade siegt über Gericht. Und ich möchte uns einen Text dazu vorlesen aus der Bibel. Er steht im Psalm 32 und ich lese nach der Guten Nachricht Bibel. Er ist überschrieben Freude über die Vergebung der Schuld, ein Gedicht Davids. Ich lese die Verse 1 bis 5. Freuen dürfen sich alle, denen Gott ihr Unrecht vergeben und ihre Verfehlungen zugedeckt hat. Freuen dürfen sich alle, denen der Herr die Schuld nicht anrechnet und deren Gewissen nicht mehr belastet ist. Herr, erst wollte ich meine Schuld verschweigen, doch davon wurde ich so krank, dass ich von früh bis spät nur stöhnen konnte. Ich spürte deine Hand bei Tag und Nacht. Sie drückte mich zu Boden, ließ meine Lebenskraft entschwinden wie in der schlimmsten Sommerdürre. Darum entschloss ich mich, dir meine Verfehlungen zu bekennen. Was ich getan hatte, gestand ich dir. Ich verschwieg dir meine Schuld nicht länger. Und du hast mir alles vergeben.
Passend zu dem gerade gelesenen Text aus Psalm 32 möchte ich aus dem Neuen Testament nochmal dazu passend etwas lesen und was auch gleichzeitig der Predigttext für heute ist. Ich lese aus dem Lukasevangelium eine Beispielgeschichte, die Jesus seinen Zuhörern erzählt hat. Da heißt es in Lukas Kapitel 18, Vers 9, dann wandte sich Jesus einigen Leuten zu, die voller Selbstvertrauen meinten, in Gottes Augen untadelig dazustehen und deshalb für alle anderen nur Verachtung übrig hatten. Er erzählte ihnen folgende Geschichte. Zwei Männer gingen hinauf in den Tempel, um zu beten. Ein Pharisäer und ein Zolleinnehmer. Der Pharisäer stellte sich vorn hin und betete leise bei sich. Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die anderen Menschen, alle diese Räuber, Betrüger und Ehebrecher oder auch wie dieser Zolleinnehmer hier. Ich faste 2 Tage in der Woche und gebe dir den vorgeschriebenen Zehnten, sogar noch von dem, was ich bei anderen einkaufe. Der Zolleinnehmer aber stand ganz hinten und getraute sich nicht einmal zum Himmel aufzublicken. Er schlug sich zerknirscht an die Brust und sagte, Gott, hab Erbarmen mit mir, ich bin ein sündiger Mensch. Jesus schloss, ich sage euch, der Zolleinnehmer ging aus dem Tempel in sein Haus hinunter, als einer, den Gott für gerecht erklärt hatte, ganz im Unterschied zu dem Pharisäer. Denn alle, die sich selbst groß machen, werden von Gott gedemütigt. Und alle, die sich selbst gering achten, werden von ihm zu Ehren gebracht. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber wir beobachten ja in unserer Welt, und ich möchte sagen, gar nicht jüngst, sondern immer und überall in den Medien, aber auch bei uns selbst, in unserer Familie, vielleicht auch in der Gemeinde, immer wird die Frage nach der Schuld gestellt. Überall werden Schuldige gesucht, beim Scheitern von Koalitionsverhandlungen, bei Katastrophen, bei Abhörskandalen werden Schuldige gesucht, bei verlorenen Wahlen natürlich besonders. Und warum es in unserer Stadt nicht vorwärts geht, es werden Schuldige gesucht, wer ist schuld daran? Und wenn unsere Ehe auf der Kippe steht, es werden Schuldige gesucht. Wenn eine Firma pleite geht, es werden Schuldige gesucht. Immer wieder fragen wir, wer ist denn jetzt hier schuld? Wer hat das alles verbockt? Und wenn ich jetzt so ganz persönlich frage, weil auch die Bibel und auch weil Jesus so ganz persönlich uns meint, wollen wir gar nicht über große Politik und über große Ereignisse reden, sondern über uns ganz persönlich heute Morgen. Wie gehen wir denn damit um, wenn es um schuldhaftes Verhalten, Fehlverhalten geht? Ich denke, es gibt da verschiedene Möglichkeiten und die kennen wir auch. Und ich möchte sie nur noch einmal nennen und uns in Erinnerung rufen. Die eine Möglichkeit ist, Schuldzuweisungen zu geben. Auf keinen Fall ich. Ich bin nicht daran schuld. Der andere, die andere. Es wird ein Sündenbock gesucht und gefunden. Interessant, diese Bezeichnung Sündenbock, sie kommt aus dem Alten Testament. Denn der Sündenbock wurde am Versöhnungstag einmal mit der Sünde des ganzen Volkes beladen und dann in die Wüste geschickt. Und auch diesen Ausdruck kennen wir, der wurde in die Wüste geschickt. Das ist nämlich der Sündenbock, der in die Wüste geschickt wurde, der dann zum Sündenbock gemacht wurde. Das ist die eine Möglichkeit, auf die anderen zu zeigen und sagen, nur ich nicht, also ich habe da sicher nichts mit zu tun. Die andere Möglichkeit, mit schuldhaftem Verhalten umzugehen, ist es, etwas herunterzuspielen und zu sagen, ach, es ist eigentlich nicht so schlimm. Oder ich könnte das Fehlverhalten erklären und könnte sagen, ja, ja, du musst verstehen und aus diesem und jenem Grunde, ich konnte nicht anders. Und damit werben wir um Verständnis für unser Fehlverhalten, für unsere Schuld. Ich nenne nur den Fall Uli Hoeneß. Man wirbt um Verständnis dafür, dass es doch eigentlich nicht so schlimm ist. Man relativiert es etwas. Oder man sagt einfach, ich habe nichts Unrechtes getan. Das Neue Testament im ersten Johannesbrief sagt dazu, wenn wir behaupten, wir sind ohne Schuld, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit lebt nicht in uns. Und weiter in Vers 10 im ersten Kapitel, wenn wir behaupten, seit wir Christen sind, haben wir nie mehr Unrecht getan, machen wir Gott zum Lügner und sein Wort lebt nicht in uns. Also wer hier sagt, ich habe eine reine Weste, ich bin ohne Schuld, auch heute Morgen hier bei uns, der macht sich selber etwas vor und macht Gott zum Lügner. Und dann gibt es noch diese dritte Art und Weise, mit der Schuld umzugehen, die wir hier bei diesem Pharisäer in der Beispielgeschichte sehen. Zu sagen, die anderen sind viel schlimmer als ich. Guck dir doch mal die an. Nämlich genau das macht der Pharisäer in dieser Geschichte. Er sagt, ich danke dir Gott, dass ich ja nicht so bin wie die anderen Menschen, die Schlimmen, die ja ganz viel falsch machen. Die anderen, die machen es ja auch. Und das relativiert dann meine Schuld. Und das ist die Position des Pharisäers in der Beispielgeschichte Jesu. Und ich habe mich gefragt in der Vorbereitung auf dieses Thema heute, warum fällt es uns eigentlich so schwer, zu unseren Fehlern und zu unserer Schuld und unserem Versagen zu stehen? Warum fällt es uns so schwer, das zuzugeben und zu sagen, ja, so ist es? Ich denke, es ist die ganz große Angst. Eine ganz große Angst steckt dahinter, einmal die Angst, das Gesicht zu verlieren, einen Image-Schaden zu erleiden. Was werden die anderen dann von mir denken, wenn das rauskommt? Und sicher ist es die Angst auch vor den praktischen Konsequenzen, den Posten zu verlieren, wenn es um öffentliche Ämter geht. Oder zu denken und die Angst davor, der andere wird mir jetzt einen reinwürgen. Wenn ich das zugebe, dann habe ich schlechte Karten hier. Das werde ich zu spüren bekommen. Und bei manchen anderen vielleicht auch strafrechtliche Konsequenzen, die gefürchtet werden. Das ist immer diese Angst, was wird mir passieren, wenn andere das wissen. Und ich denke, wir übertragen diese Angst aus unserem täglichen Umfeld im Umgang mit Schuld auf unsere Beziehung zu Gott. Wir denken nämlich dann auch, Gott wird mich fallen lassen, mir seine Liebe und Zuneigung entziehen, mich vielleicht bestrafen, aber nichts von alledem ist wahr. Liebe Geschwister, liebe Gemeinde, nichts von alledem ist wahr. Wir können diese Erfahrungen aus unserem täglichen Umfeld nicht auf Gott übertragen. Wir sollten das nicht tun. Gott ist Gott sei Dank anders. Aber auch in anderem Feld, denke ich, übernehmen wir oftmals als Christen den Kodex, den Normenkatalog der Menschen um uns herum. Denn was schließlich Sünde und Schuld und Fehlverhalten ist, das sagt uns ja die Serien im Fernsehen, das sagt uns das, was in der Zeitung steht, was wir von Politikern und öffentlichen Personen hören. Also was Sünde und Schuld ist, oder was noch zu dulden ist, was eigentlich noch erlaubt ist, weil es alle tun, das wird in unserer Gesellschaft anders definiert als das, was in der Bibel als Maßstab genannt worden ist. So ist es heute ja durchaus ein Seitensprung, ist nichts Schlimmes mehr. Eine Abtreibung ist auch nichts Schlimmes mehr. Auch eine Lüge ist ja durchaus, wenn sie bestimmten Zwecken dient, auch erlaubt. Und so könnte man viele Dinge fortsetzen, und ich möchte Sie einfach bitten, mal darüber nachzudenken, wie wir auch als Christen unsere Normen, unseren Kodex an dem ausrichten, was Menschen in dieser Welt denken und wie sie handeln und was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Und ich denke, wir sollten uns als Christen immer wieder neu an der Bibel orientieren, das, was uns Gottes Wort an dieser Stelle sagt. Der Zöllner, der Zolleinnehmer in dieser Geschichte, der ist eigentlich das leuchtende Beispiel dafür, dass Gott eben wirklich gnädig ist und dass wir Gott nicht so erleben, wie wir die Menschen um uns herum erleben, dass wir fertig gemacht werden, wenn wir Schuld und Fehlverhalten zugeben. Nein, der Zolleinnehmer, der macht es richtig. Er steht so vor Gott da, nackt wie er ist. Er ist so, es ist alles offenbar vor Gott. Gott kennt mich ja durch und durch. Und deshalb kann ich meine Schuld anerkennen. Ich kann sagen, ja, es stimmt, ich bin schuldig geworden. Und ich will diese Schuld auch bekennen. Er tut es in seinem ganz kurzen Gebet. Gott sei mir Sünder gnädig. Gott hab Erbarmen mit mir. Er bekennt seine Schuld und bittet um Vergebung. Und sei mir gnädig. Ich bitte dich um Vergebung. Das ist so einfach, diese drei Schritte. Seine Schuld anerkennen, seine Schuld bekennen und um Vergebung bitten. Erstaunliches, aktuelles Beispiel. Ich weiß nicht, ob Sie es wahrgenommen haben. Der Präsident Barack Obama hat jetzt zugeben müssen, dass seine Sozialversicherer Obamacare irgendwie schiefgelaufen ist. Und er hat es öffentlich zugegeben, hat gesagt, ja, wir haben viele Fehler gemacht. Es ist nicht so umgesetzt worden, wie wir es eigentlich uns vorgestellt haben, gewünscht haben. Ist für einen Politiker sehr erstaunlich, dass jemand so etwas öffentlich zugibt. Meistens ja nur, wenn man mit dem Rücken zur Wand steht und nicht mehr anders kann. Aber doch, es ist so sympathisch, wenn jemand zu seinen Fehlern steht. Wie sympathisch ist es, wenn Papst Franziskus sagt, die katholische Kirche hat Fehler gemacht. Damit gewinnt man wieder Menschen und gewinnt wieder Menschen, die Vertrauen zur Kirche haben. Nicht so beim Limburger Bischof Theobald von Elst. Also wir merken einfach diese Unterschiede, was sympathisch ist und was auch offen ist und was wieder Vertrauen gewinnt, dann, wenn wir zu unserer Schuld stehen. Wir Christen müssen Schuld nicht unter den Teppich kehren. Gott sei Dank. Wer Schuld bekennt, baut die Gemeinschaft wieder auf. Wer Schuld leugnet, belastet die Gemeinschaft. Die Gemeinschaft mit Gott, aber auch die Gemeinschaft untereinander, in der Ehe, in der Freundschaft mit anderen, hier in der Gemeinde, am Arbeitsplatz. Überall da, wo Schuld irgendwo verheimlicht und versteckt wird, da belastet es die Gemeinschaft. Sünde zerstört die Beziehung. Und deshalb müssen wir sie sehr ernst nehmen. Und ich möchte einmal sagen, die Bibel spricht davon, von Neid, von Lüge, von Betrug, von Zorn, beleidigtem Stolz, von bösen Worten gegen andere Menschen, von stolzer Wichtigtuerei, von Heuchelei und Tratsch, von kleinen Unwahrheiten, aber auch so ganz wichtige Dinge wie Gottvergessenheit, dass man Gott vergisst, von Unglaube, dass man Gott nicht vertraut. Denn für all diese schlimmen Dinge hat Jesus am Kreuz sterben müssen. Liebe Geschwister, das sind keine Kleinigkeiten. Unsere Sünden haben Jesus ans Kreuz genagelt. Gott hat in seinem Sohn Gericht gehalten über deine und meine Sünde. Das hat ihn seinen Sohn gekostet, deine und meine Sünde. Und deshalb dürfen wir jetzt mit Gott versöhnt sein. Wir müssen nicht mehr für unsere Sünden büßen. Jesus hat für unsere Sünde gebüßt. Deshalb müssen wir überhaupt keine Angst mehr haben. Mit Zuversicht und ohne Angst können wir unsere Sünden bekennen. Wir können uns zu unserer Schuld stellen, sie eingestehen. Wir werden deshalb nicht von Gott verurteilt. Im Gegenteil, Gott vergibt uns von Herzen gern wegen des Todes seines Sohnes. Und das ist die Botschaft heute Morgen, die wir auch eben gesungen haben im Lied. Dass Gnade vor Recht ergeht, dass die Gnade über das Gericht triumphiert. Wir haben einen gnädigen und barmherzigen Gott und das feiern wir heute Morgen im Abendmahl. Ist doch eine herrliche Botschaft. Und im Text im Psalm 32 haben wir gelesen, wer seine Sünde verheimlicht, wird krank. Und deshalb fordert uns das Wort Gottes auf, bekenne doch. Und ich sage das jetzt einmal so ganz persönlich, bekenne doch, dass du deinen Ehepartner betrogen hast, dass du über jemand aus der Gemeinde schlecht geredet hast, dass du dich für besser hältst als die meisten hier, dass du in der Prüfung betrogen hast, dass du dein Christsein nur heuchelst, dass du Gott nicht vertraust oder nicht zutraust, dass er dein Leben verändern kann. Und ich könnte viele Dinge fortsetzen und Sie können das für sich ganz persönlich tun. Nur durch Bekenntnis, durch Beichte und Vergebung wird ein Veränderungsprozess, ein Wachstum im Glauben in Gang gesetzt. Martin Luther sagte, Gott möchte, das ist die erste These seiner 95 Thesen, die er an die Schlosskirche zu Wittenberg geschlagen hat. Seine erste These lautet, Gott möchte, dass das ganze Leben eines Christen Buße sei. Die Firmen und die Geschäftswelt, die haben das längst entdeckt, aus Fehlern lernen und ihre Fertigungsprozesse optimieren, Geschäftsabläufe optimieren, weil man sagt, man kann aus Fehlern lernen. Und ich möchte sagen, ja, für uns persönlich gilt das auch. Aus unseren eigenen Fehlern, aus dem Bekenntnis von Schuld und Sünde sind wir selber dabei zu lernen und Gott arbeitet an uns. Wir kommen weiter im Glauben, wenn wir uns zu unserer Schuld stellen und wir gehen einen Prozess der Veränderung. Genauso wie Firmen das auch machen, indem sie aus den Fehlern lernen und ihre Prozesse optimieren. Der richtige Umgang mit Schuld ist auch unsere große Chance als Christen, dass sich in unserem Leben etwas zum Positiven verändert. Und ich möchte sagen, ohne Bekenntnis von Schuld bleibt alles beim Alten. Wer Erneuerung möchte, wer einen Neuanfang möchte, der beginnt mit Schuldbekenntnis. Ich habe etwas falsch gemacht. Wir kennen das in der Ehebeziehung. Wir kennen das in vielerlei Beziehungen zueinander. Wenn ich einen Neuanfang machen will, dann muss ich dazu stehen und sagen, ja, ich habe etwas falsch gemacht. Nicht auf den anderen, sondern ich, so wie der Zöllner. Jesus, der lädt uns ein heute Morgen, bevor wir das Abendmahl nachher miteinander nehmen. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Und gibt es etwas Schöneres, als wenn Schuld bereinigt ist, durch eine offene Aussprache die Luft wieder rein und klar ist, die Beziehungen zum anderen und zu Gott wieder klar sind, dann kommt wirklich echte Freude auf. Der Kämmerer, der zog seine Straße fröhlich, nachdem er getauft wurde und verstanden hatte, was das Evangelium bedeutet. Und das ist so etwas Fröhliches, wenn man ja die Sache bereinigt hat. Das ist so eine Erleichterung. Das ist so etwas Schönes, wenn man erlebt, ja, jetzt ist wieder alles klar zwischen uns. Zwischen uns in unserer menschlichen Beziehung und zwischen uns mit Gott. Ich kann wieder fröhlich meinen Glauben bekennen. Ich kann wieder fröhlich beten, weil ich weiß, ich bin klar mit Gott. Es ist wieder alles in Ordnung mit Gott. Er hat mir vergeben. Oder mein Ehepartner hat mir vergeben. Oder mein Freund oder meine Freundin hat mir vergeben. Ich kann wieder ihm offen in die Augen schauen. Und das wünsche ich uns allen, diese Freude zu erleben, zu sagen, ja, es ist wieder alles in Ordnung zwischen uns. Und dieser Abendmahlsgottes ist eine Chance, sein Leben mit Gott und mit seinem Nächsten wieder klar zu machen. Nehmen Sie die Vergebung an, die Gott Ihnen anbietet, möchte ich sagen. Um Jesu willen ist er so gerne bereit, uns zu vergeben. Machen Sie es so wie der Zöllner. Amen. Wir wollen jetzt eine Zeit haben, gerade um Antwort zu geben, auch Gott, und eine Zeit der Stille, wo jeder persönlich mit Gott reden kann. Ich beende die Stille dann mit einem Gebet. Ich danke dir, lieber Vater im Himmel, dass wir mit dir ins Reine kommen können, weil du deinen Sohn für uns ans Kreuz hast schlagen lassen, um für unsere Sünde zu büßen. Danke, dass wir nicht mehr für unsere Sünde büßen müssen, weil Jesus, du für uns die Strafe bezahlt hast. Herr, wir möchten dir von Herzen dafür danken. Wir möchten dich ehren und dich loben und uns freuen über das, dass wir dir heute im Abendmahl so begegnen können, weil du alles für uns getan hast. Ich danke dir, Jesus. Ich danke dir, dass du hier bist in diesem Gottesdienst und bitte dich, dass du jeden von uns wirklich reich segnest und diese Freude der Vergebung schenkst. Amen.